die uns angespannte Situation, die sich ungefähr mit der Atmosphäre von heute vergleichen lässt und dem ausschreitenden Kali Yuga. Zu dieser Zeitpunkt kam die Personifikation unserer Erde, Mutter Bhumi, zu Lord Hari, Vishnu, der in diesem Universum gegenwärtig ist, und sagte: Bitte, Hari, helfe uns. Wir können es nicht mehr aufhalten. Tag für Tag ziehen militärische Kräfte über uns her. Wir sind am Ende. Die Halbgötter, die mit Bhumi gekommen waren, sagten: So ist es, so ist es, wir sind am Ende. Und sogar auf den höheren Planeten gibt es nur dämonische Einflüsse. Da sagte Hari: Ich kann euer Problem auch nicht lösen. Denn ich bin nur ein Teil von Krishna. Wo finden wir diesen Krishna? Sagten darauf die Halbgötter. Und der Herr sagte mit einem Lächeln in Goloka Vrindavan: Wie kommen wir nach Goloka Vrindavan? Ja, sagte Hari, das ist ein weiter Weg. Aber ich werde euer Führer sein. Kommt mit mir. Und er reiste mit ihm durch das Universum und zeigte ihm dann durch seine Barmherzigkeit ein strahlendes Fluss, der aus einem Loch im Universum herauskam und ins Universum hineinkam. Dieser Fluss war ein mystischer Fluss. Er war schwer zu sehen mit den Augen, aber weil der Herr den Halbgöttern die nötige Sicht gegeben hatte, konnte sie ihn sehen, und er sagte: Nun steigt ein. Und er zeigte ihnen ein juwelenbesetztes Boot. Und mit diesem juwelenbesetzten Boot fuhren sie im Fluss hoch, höher und höher, dann die Planetensysteme unter sich versinken. Plötzlich gab es eine Art Tunnel, in dem ein Rauschen, ein himmlisches Rauschen zu hören war. Sie gingen durch den Tunnel heraus und kamen mit dem Boot aus dem Universum heraus und sahen es unter sich liegen und machten die Halbgötter. Hier gibt es ja noch mehr Universen. Und da sind viele Universen dort. Verteilt waren, sie gingen durch diese Universen hindurch, an den Universen vorbei und kamen schließlich an einem anderen Fluss, den Vidaja-Fluss. Ein Fluss, der das materielle Universum, das spirituelle Universum trennt. Und Hari sagte: Auch durch diesen Fluss müssen wir hindurchgehen. Aber dort wird uns das juwelengesetzte Boot nicht helfen, wir müssen das Boot durch. Als sie am Ende des Flusses ankamen, sahen sie plötzlich ein leuchtendes Licht. Ein Licht, was sich so stark in sie hineinbohrte, dass sie Angst hatten um ihre Identität. Ja, das Licht war so glänzend und grell, dass alles verblasste. Und Vishnu sagte: Ja, Hari bekannt dich. Meine lieben Halbgötter, das ist die Ausstrahlung vom Körper Krishna. Wenn wir uns jetzt nicht verneigen, wird es mit unserer Identität aufhören. Nur diejenigen, die demütig werden, die nicht mehr auf ihre eigene Größe bestehen, können bei diesem gleichen Glanz noch ihre Identität behalten. Die anderen verlieren sie und lösen sich ein, in dem falschen Verständnis selbst Gott geworden zu sein. Das ist alle eingezogen. Die halten verneigen sich alle, wir können uns das leicht vorstellen. Die Helme klangen auf dem Boden nieder, klang, bis in dieser Dimension noch klingt. Und standen auf und reisten dann mit Hari, mit Vishnu, der auch als Hari bekannt ist, durch die Vielfalt der Spirituellen Planeten. Ich muss immer hier so schauen, wenn ihr da mal hinschaut, Sie reisten an all die mal kurzen Planeten vorbei und kamen schließlich an ein Tor. Das Tor wird ungefähr da gewesen sein, wo jetzt, hat der Dachter Rainer, der Zeit vielleicht, der nicht kurz über den Universum zeigt. Der Rainer ist sehr spirituell, der kann uns das zeigen. Da war ungefähr das Tor. Danke, Rainer. Vor dem Tor standen große Wächter. Wächter, die so stark aussahen, dass jeder wusste, hier kommt keiner vorbei. Sie sagten, was wollt ihr? Oh, sagten die Halbgötter, wir wollen Krishna lernen. Oh, sagt die Wächter. Das wollen selbst die mystischen Yogis, die sich hier mit Gewalt und mit Entsagung vorwagen. Aber das geht nicht so einfach. Nur jemand, der mit Bhakti ausgerüstet ist, kommt hier durch. Und die Halbgötter und der Wächter rief hinein, und da öffnete sich die Tore. Und ein ganz kleines Mädchen. Ja, du. Dieses kleine Mädchen sah ungefähr. Oh, sorry. Das ist okay. Also, weil sie hatte einen Sari an. Oh, sorry, das war jetzt aber nicht beabsichtigt. Sie sah ungefähr so groß aus wie Subandi. Und sah so aus wie Subandi mit Sari. Ausstrahlend. Und sehr leuchtend. Und sagte. Der Wächter sagte, Chandra Nana, oh, sagte Chandra Nana, was gibt es? Guck mal, wer gekommen ist. Und Chandra Nana schaute über die 33 Millionen Halbgötter und sagte, das sind ja sehr viele Devatas. Ja, sagte die Wächter und die neuen Krishna, sagte Chandra Nana, sehr anmachend, das ist nicht so einfach. Bitte, liebe Halbgötter, sagte sie, aus welchem Universum kommt ihr denn? Oh, sagten die Halbgötter, aus welchem Universum? Wie meinen Sie? Haben wir noch nicht uns mit auseinandergesetzt mit der Frage. Bis jetzt dachten wir, es gab nur ein Universum, unser Universum. sagte da Chandra Nanda und lachte über die Einfalt der Halbgötter. So, Vishnu, der auch als Adi bekannt ist, sagte Chandra Nanda, sie kommen aus dem Universum, wo Lord Trivikram mit seinem Zeh ein Loch eingeschlagen hat. Und in der Ganges durchkam. Ah, das ist ganz so nah und lächelt und macht ihren Respekt zu Vishnu. Vielen Dank, dass du das erklärt hast. So lachte sie wieder auf die Halbgötter und lachte sie einfach wieder auf, weil sie so einfältig waren. Ich komme gleich zurück, dass ich dann danach ging kurz in die spirituelle Welt nach Goloka Vrindavan hinein und kam dann auch tatsächlich zurück und sagte, gut, ihr könnt kommen, Krishna will euch sehen, aber er sagt, ich soll euch vorher noch eine Tour durch Vrindavan geben. So gingen die Halbgötter jetzt sehr demütig und bescheiden, aber die waren ja schon eigentlich ziemlich demütig vorne am Anfang. Ging dahin zu, nach Vrindavan rein und sahen ein wunderschönes ländliches Gebiet. Vergessen war die Ausstrahlung des Brahman. Vergessen waren die Vaikuntha-Planeten. Sie sahen dort einen Berg. Den König der Berge. Chandranana sagte, das ist Giriraj Govardhan. Sie sahen, wie von dem Berg viele Wasserfälle kamen. Sie sahen die Birnen auf den Bergen glitzern. Bienen summten. Vögel zwitscherten. Und ab und an sahen sie auf einen Mann gehen. Der in Glückseligkeit über Krishna sprach. Dann gingen sie weiter und sahen plötzlich, wie Chandra Nana ihm sagte, schau, hier geht um eine Biegung. Als sie um die Biegung waren, sahen sie den heiligen Yamuna-Fluss. Tief, schwarz, schillernd. Und sie sahen Schatten, schattige Bäume. Und sie sahen auch viele Juwelen besetzte Badegäste dort. Sehr viele besetzte Badegäste, die dem Reichtum ihrer Paläste schmutzten. Und sie sah, wie um die Yamuna herum eine Atmosphäre sich ausbreitete, ein Raka, der so wunderbar war, wie es ihm noch nie zuvor gegangen war. Sie spürten plötzlich Liebe aufkeimen in ihrem Herzen. Eine noch nicht gekannte Liebe, nicht so wie von dem Universum, sondern eine Liebe, die sich ganz auf Krishna bezog. Manche fühlten sich wie Freunde, manche wie Eltern, manche wie Diener und so weiter. Chandranana sagte, schön, dass euch die Yamuna so gefällt, aber wir müssen weitergehen. Das sahen sie dann plötzlich, sie weitergingen, verschiedene Kühe herumspringen. Und all diese Kühe hatten Markierungen auf ihrem Körper. Es waren so bunte Hände, die jemand, der ein Pfadfinder getauft war, darauf gedrückt hatte. Und sie hatten Decken, diese Kühe, manche ihre Hörner waren gesehen. Dass die ganzen guten Wünsche. Als sie diese Ananda-Kühe sahen, hörten sie ein magischen Klang. Sie hörten den Klang einer Flöte. Dieser Flötenklang war aber nicht wie eine, das normale Empfinden von Musik. Es war so wie flüssiger Honig, aber nicht wie Honig, der klebte, sondern wie eine wohlgeschmeckende Energie, die ihre Ohren und dann ihre Herzen mit transzendentaler Ekstase füllte. Und sie spürten den Wunsch, dem Klang dieser Flöte zu folgen. Sie gingen durch göttliche Wälder, durch Gärten, sahen dann plötzlich unter einem juwelenbesetzten Wunschbaum einen Thron aus Emerald und Lapislazuli. Über den Thron war ein Scheren gespannt. Um den Thron herum standen 8 Gopis. Manche von ihnen hielten Instrumente, andere Süßigkeiten, andere Bücher, aus denen sie lasen, mit Hymnen. Und auf dem Thron sahen sie etwas, was sie zuerst nicht erkennen konnten. Auf dem Thron, so schien es, war ein schwarzer Tamalbaum. Das ist ein ganz seltener Baum im irdischen Gandharen. Es ist total schwarz. Und es schien, dass um den Tamalbaum eine goldene Kletterpflanze gesprungen war. So schien es zuerst, aber nur ganz zuerst. Dann sahen sie plötzlich vor den Augen, wie sich Radha und Krishna manifestierten. Sie sahen Krishna, der eine Krone hatte mit Faunfedern drauf und goldenem Schmuck. Und sie sahen Radharani neben ihm sitzen, wie Radharani in einem wolkenblauen Sari eingehüllt war. Die Devatas meinten, als sie Radha und Krishna sahen. Sie waren so überwältigt, dass es schien, dass Ekstase das Element Wasser berührte und es aufrührte. Es schien, dass Ekstase das Element Erde berührte und es zur Erstarrung brachte. Sie erfuhren eine völlige Transformation durch den Darshan von Sri Sri Radha und Krishna. Und als sie näher schauten, sahen sie plötzlich, wie der Vishnu, der mit ihnen gekommen war, in Krishna einging. Und dann wieder auf ihn herunterkam. Sie sahen, wie Rama erschien, mit einer grünen Hautfarbe wie das Dambarglas. Und er in Krishna rein einging und verschwand. Und sie sahen, wie die Zwillinge Nara und Narayan erschien und in die Form des Herrn einging. Als sie das gesehen hatten, wussten sie, dass Krishna die Ursache von Rama, Krishna die Ursache von dem Vishnu ihres Universums war, Krishna die Ursache selbst von Narayan war. und weinten voller Glückseligkeit. Dann fing Krishna an zu sprechen und seine Stimme ist sehr schwierig zu beschreiben. Sie klang zunächst einmal wie das dunkle Donnergrollen, aber nicht furchterregend, sondern nur sehr solide und profunde, wenn ihr euch das vorstellt. Gleichzeitig aber lieblicher als alles andere, was sie gehört hatten. Und Krishna sagte zu ihm: Ich weiß, warum ihr gekommen seid. Ich weiß, euer Universum ist ein unbedeutendes kleines Universum. Es ist übervölkert von Dämonen. Und ich muss euch sagen, dass ich den Entschluss gefasst habe, nach eurer Bitte zu entsprechen. Ich weiß, ihr wollt, dass ich erscheinen will. Die Halbgötter, die konnten ja gar nicht sprechen, weil sie von Ekstase gelöst waren. Sie freuten sich unglaublich und weinten vor Ekstase. Dann sagte Krishna: Wisst ihr, die Dämonen quälen meine Brahmanas, sie quälen die Kühe und sie quälen meine Devotees. Und sie quälen auch euch. Die Brahmanas sind mein Mund. Die Kühe sind mein Körper. Ihr, die Devatas, seid meine Glieder. Und die Devotis sind das Leben in meinem Herzen. Wie kann ich es tolerieren, dass sie gequält werden? Ich werde erscheinen. Als Krishna sagte, ich werde erscheinen, rührte sich Srimati Radharani, die ganze Zeit zugehört hatte und ihr Herz sich mit alles hatte. Und sagte: Oh mein Herr, du hast ein Gelübde abgelegt, dass du erscheinen wirst in dem Universum der Heilsgötter. Ich lege jetzt auch ein Gelübde ab. Wenn du dort erscheinst und mich hier verlässt, werde ich mein Leben von dir nehmen. Und Srimati Radharani schaute Krishna an und Tränen bildeten sich in ihren wunderschönen Augen. Sie sagte: Bitte verlass mich nicht. Dann wiederholte sie dreimal ihr Gelübde. Ich möchte, dass alle Zeugen sind von meinem Gelübde. Wenn du mich verlässt, wenn du auf Vrindavan fortgehst und auf der Erde erscheinst, dann werde ich dieses Leben, was nicht für uns geworden ist, vernichten. Und dann sagte sie es ein drittes Mal: Hört mein Gelübde, wenn du mich verlässt, der die Quelle meines Lebens ist, wenn du Vrindavan verlässt, dann werde ich dieses nutzlose Leben von mir nehmen. Alle wussten, dass Radharani es gemeint hatte. Sie hat es dreimal gesagt. Und wenn man etwas dreimal sagt, ist es endgültig. Krishna lächelte dann auf eine Überlegung, sagte: Radha, du sollst mit mir kommen. Nein, sagte Radharani. Jeder Ort, wo nicht der Govardhanberg ist, der König der Berge, jeder Ort, wo nicht die blau-schwarze Yamuna fließt, an deren Ufer deine Devotis, deine Herrlichkeit preisen, ist ein Ort, in dem ich nicht existieren kann. Dann lächelte Krishna ein zweites Mal und sagte: Vrindavan, habt ihr es gehört, was Radha uns gesagt hat? Giriyash Govardhan, wenn du kommen, und dann wird er ein glückseliges rufen. Ja, Jai Shri Krishna, Jai Shri Radhe. Yamuna, wirst du kommen? Jai Shri Radhe, Jai Shri Krishna. Und Land von Vrindavan, wird ein Teil von euch kommen? Jai Shri Radhe, Jai Shri Krishna. Und alle belebten und nicht belebten Bewohner stimmten ein in diesen Kindern, die wir jetzt singen werden, die wir sehr gut kennen. Hare Krishna, das war wie wir sagen, in dieser Welt erschien. Das ist genau richtig. Jetzt möchte ich euch ein paar Verse über das Land von den Daren vorlesen, welche wir in Srila Prabodhananda Saraswati Vrindavan Mahimamrita finden. Oh, mein lieber Freund, denke voller Liebe an Vrindavan, rolle dich in seinen Staub ohne Zurückhaltung. Liebe Vrindavan so heiß, wie du noch nie irgendetwas anderes geliebt hast. Erfreue die sich bewegenden und sich nicht bewegenden Bewohner auf irgendeine Weise. Verehre Shiradas Geburtsort und mit deinem ganzen Herzen such Zuflucht bei Shri Vrindavan, dem besten aller heiligen Orte. O Bruder und Schwester, durch deine vergangenen gottlosen oder frommen Tätigkeiten erfährst du großes Glück oder Leid in deinem materiellen Leben. Manchmal wirst du gepriesen und dann wirst du fürchterlich ausgelacht. Es kommt vor, dass die Niedrigsten unter den Menschen dich beleidigen oder dass heilige Devotis dich lobpreisen. Manchmal umarmt dich Armut und ein anderes Mal großer Reichtum. Doch was immer dein Schicksal sein mag, mache Vrindavan einfach zu deinem Leben und deiner Seele. Jetzt sehr intensiv. Diese Verse sind sehr bekannt unter Vrindavan-Pilgern. Oh, lieber Freund, weißt du überhaupt, wie lange du noch leben wirst? Weißt du, wann es dir bestimmt ist, deinen Körper zu verlassen? Weißt du nicht, dass manchmal sogar Säuglinge ganz unerwarteterweise sterben? Jetzt komm, benutze deine Intelligenz und ohne Anhaftung an den Körper und den Sinnen und ohne auch nur für einen Augenblick nachzudenken, laufe nach Vrindavan. Ich bin gefallen in den blinden Brunnen des materiellen Lebens und verschlungen worden von der schwarzen Schlange der Lunge. O Königreich Vrindavan, wann wirst du mich auf diesen dunklen Brunnen ziehen und mich wie eine liebende Mutter, die ihr leidendes Kind hochnimmt, auf deinen Schoß heben? O Vrindavan, wenn ich dich nur einmal wirklich gesehen habe, wenn ich nur einmal wirklich die heiligen Namen von Radha Krishna gerufen habe, oder wenn ich nur einmal mich mit Hingabe in meinem Leben verneigt habe, dann bitte, o meine Mutter, ignoriere mich nicht. Geht es weiter? Es ist hingegebene Poesie und es wird jetzt sehr hingegeben. Ich möchte lieber in Vrindavan leben, selbst nur als kleines Insekt, als an irgendeinem anderen Ort leben, als befreite Seele mit einem glückseligen spirituellen Körper. Lieber würde ich in Vrindavan leben, als ein von Armut geschlagener Bettler, als in irgendeinem anderen Ort mit wundervollem, endlosen Reichtum. Es wäre mir lieber in Vrindavan zu wohnen, als eine Person, die nicht einmal einen kleinen Krümel von Hingabe zu Hari hat, als an irgendeinem anderen Ort, überwältigt von dem Wunsch, den Lotusfüßen Krishnas zu dienen, dem Liebhaber der Gopis. Also der Vrindavan angehaftete Devotee zieht das Wohnen in Vrindavan in irgendeinem anderen Ort vor. In einem. Jeder, der nur einmal eine Blume von Vrindavan riecht, der nur einmal die Brise von Vrindavan fühlt, der nur eine Person aus Vrindavan sieht, der sich irgendwie in die Richtung von Vrindavan verneigt oder der nur einmal den glückverheißenden Namen von Vrindavan ausspricht, selbst wenn er in Bihar stirbt oder in Berlin, see this is Bihan, well, the finger about the B and wird sogleich das transzendentale Reich erreichen, das von den größten Weisen verherrlicht wird. Das sind einige Verse aus der Vrindavan Mahimamrita, wo die Modi, die eine Nisha, einen ständigen Geschmack in Vrindavan zu leben entwickelt haben, sich ausdrücken und ihren Wunsch zum Ausdruck bringen. Vrindavan ist deswegen so geliebt, weil in Vrindavan Krishna zu Hause ist. Wenn wir nach Vrindavan kommen mit diesen Augen, kann es manchmal sein, dass wir Schweine sehen, die im Schlamm wühlen. Wenn wir nach Vrindavan kommen und mit diesen Augen schauen, sehen wir vielleicht Rikscha-Fahrer, die uns betrügen wollen, indem sie statt dem abgemachten Preis von 5 Rupien 7 Rupien haben wollen, frecherweise. Wenn wir nach Vrindavan gehen, mögen wir in den Tempeln hören, wie über die neuesten Probleme gesprochen werden von unserer internationalen Gesellschaft. Und wir mögen Menschen sehen, die sich vielleicht sogar streiten aufgrund unterschiedlicher Meinungsverschiedenheiten. Ja, aber das ist das äußere Vrindavan, nicht das eigentliche Vrindavan. Das eigentliche Vrindavan, so hören wir, ist Aprakat, das heißt nicht manifestiert für diese Sinne. Nicht erkennbar mit einem Herzen, das voll mit massenen Gedanken ist. Dieses nicht manifestierte Vrindavan wird uns jedoch in seiner Barmherzigkeit einen Wohlgeschmack und eine Anhaftung geben, die uns zum wirklichen Vrindavan führt. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte einmal, wer wirklich Vrindavan schätzen lernen möchte, wer das heilige Dharm schätzen will, Dharm heißt das heilige Reich, muss den Namen schätzen. Der Schlüssel zum Dharm ist der Name, reimt sich sogar. Der Schlüssel zum heiligen Ort ist der heilige Name Krishna. Ich dachte mir, dass wir jetzt, weil wir ein Vrindavan-Abend sind, ein bisschen über den heiligen Namen tanzen werden, also singen werden. Und dann wollte ich euch eine Szene beschreiben, die in dem Vrindavan für unsere gereinigten Augen sichtbar wird. Srila Prabhupada hat im Krishna-Buch darüber geschrieben, wie die Bogis sich an und für sich Lila Smaranam hingeben. Lila Smaranam ist eine Meditation wo man sich an die Lila von Krishna erinnert. Ich möchte solch ein Lila gerne vortragen. Du warst ganz genau richtig mit deiner Lila-Serie. Bitte tue ich wieder zurück, diesen Krishna dir. Ne?
Ja.
Mhm. Mhm. Gut, dann. Richtig, ganz klar. Lila, es gibt verschiedene Arten. Ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal mit Kontemplation und Meditation im Krishna-Bewusstsein auseinandersetzt. Viele Devotees, die ich treffe im Krishna-Bewusstsein, sagen mir, dass sie das Gefühl haben, dass das mehr gefördert werden sollte in ihrem Leben. Ein inneres, spirituelles Leben, das sie zufrieden macht. Im Nektar der Hingabe beschreibt Rupa Goswami und dann Srila Prabhupada dieses Smaranam. Smaranam heißt, dass man sich zunächst einmal an Krishnas Form erinnert, dass man danach sich an Krishnas Eigenschaften erinnert, wie seine außergewöhnliche Barmherzigkeit, und dann, dass man sich erinnert an seine Lila, seine transzendentale Spiele. Dann gibt es von dieser Stufe des Smaranams ausgehend die tiefe Meditation, die zum Beispiel gemacht wird, wenn ein Devotee sein Mantra chantet, das Gayatri-Mantra. Besonders die beiden letzten Gayatri-Mantras beschreiben bestimmte Aspekte Krishnas im Vrindavan. Der Devotee geht da in die Meditation hinein. Und das ist die durch Mantra geleitete Meditation. Es ist, als wenn der Devotee kühlen Seen aussucht und darin badet. Und dann, wenn der Devotee weiter Fortschritt macht, kommt er in einen Fluss hinein. Man nennt das die Svarasika-Meditation, wo er ganz tief die einzelnen Lila des Herrn während der Tage meditiert. Ich wollte jetzt nur sagen, für diejenigen, die sich über Kontemplation Gedanken machen. Wir haben eine reiche Tradition dafür und sind eingeladen worden, nächste Berlin-Gabe, da uns mit zu befassen. Jetzt wollen wir jedoch den Schlüssel anwenden für unsere Reise. Wir wollen den Heiligen Namen chanten. Wir haben eine typische Vrindavan-Melodie ausgesucht. Jetzt möchte ich euch etwas vorlesen, was ihr bestimmt einen Lebtag in Erinnerung hält. Als ich das erste Mal las, war ich total erstaunt einfach. Denn diese Geschichte ist voll mit Erstaunen. Das ist so gemacht. Ist die Karte, du schaust mich an. Ich werde jetzt lesen und danach können wir mit der Vrindavan Land of Krishna fortfahren. Ich glaube, das ist das Ende dieses. Oder? Wenn ich ja, vielleicht solltest du es so machen, dass du die noch zu Ende durchlaufen lässt und dann einfach übergangslos weitermachst. Gut. Es ist so, dass jeden Morgen Krishna das Dorf von Vrindavan verlässt. Er kommt dann aus dem Dorf von Vrindavan heraus und plötzlich beginnt der Wald von Vrindavan zu leben. Rehe haben vor dem Dorf von Vrindavan gewartet. Die Vögel haben in den Bäumen gewartet, dass Krishna, der am Nachmittag den Wald von Vrindavan verlassen hat und das Dorf Vrindavan gesehen hat, dass dieser Krishna wieder herauskommt und wieder mit ihnen im Wald ist. Und die Einwohner von Vrindavan jetzt kommen jeden Morgen mit Krishna heraus. Und Mutter Yashoda sagt zu Krishna, musst du denn tief fühlen? Ich habe so viele Diener, warum willst du mich verlassen und in den Wald gehen, wo dunkel, wo Steine sind, wo Dornen sind? Musst du unbedingt fühlen? Warum du? Dein Vater ist König von Vrindavan. Krishna, Mutter, mach dir keine Sorgen. Ich werde nur im Schatten der Bäume gehen. Siehst du nicht, wie Vrindavan mir dient? Siehst du nicht, wie die Lotusblüten rauskommen, wo ich meine Füße hinsetze? Es wird ganz weich sein. Ja, aber die Dämonen. Du brauchst dir keine Sorgen um Dämonen zu machen. Ich habe das Bahutara dabei. Und den Sohn von Ambika auch. Und schließlich nach langer Überzeugung, ist es jeden Morgen dauert es ganz lange Zeit. Und was, wenn du hungrig bist, sagt der Schulter. Folgendes, du schickst einfach einen Diener mit mir mit, und wenn ich hungrig werden sollte, schicke ich den Diener zurück, und der bringt dann die Präparation. Schließlich, also der Schulter gibt dann irgendwann einmal nach. Und hier setzen wir dann ein. Du sagst, warte auf. Als Sri Hari in den Wald trat, schaute er noch einmal über die Schulter zurück. Und sah, dass seine Eltern und die Älteren ihn nicht mehr feuchten. Er blühte auf, voller Freude und sprang nach vorne, frei und ruhelos, wie ein verrückter Elefant. Ja, wie ein ganz frisch losgelassenes Baby-Elefantchen ging die Kuhhirtenjungs drauf los. Sie tanzten und sie sangen. Sie lachten, sie sprangen, sie fühlten sich ekstatisch, sie stolperten übereinander, sie scherzten und sie spielten miteinander. Sie imitierten alle von Krishnas Aktivitäten, wie er ganz friedlich vor seiner Mutter da stand, während er ganz ruhelos sich nach den attraktiven Mädchen von Vraja umschaute. Einige der Jungen versteckten sich hinter den Schlingpflanzen und imitierten die Gopis, die immer, wenn Krishna aus Vrindavan ging, sich hinter den Schlingpflanzen versteckten und Krishna mit ruhelosen Augen anschauten und beschämt waren, wenn Krishna zurückschaute. Und manchmal imitierten die Kuhhirten Jungs auf die Gopis nach, wie sie den Schleier verdeckten und dann wieder zogen und dann wieder verdeckten. Und dann lachten sie. Ja, die Perlen, die kam das Lachen aus ihnen hervor. Andere Gopas, ich muss ein bisschen etwas zu unserem Bhima schauen, weil der dem also ungefähr, die waren so in dem Alter, so wie du. Andere Gopas gingen auf den Händen. Und andere imitierten die Kühe, rollten sich auf den Boden mit ihren Hälsen und dann stellten sie die Ohren auf in der Kuh-Ekstase. Manche von ihnen fingen Streit an mit Krishna, indem sie gelehrte Worte sprachen und Krishna herausforderten. Und andere kämpften miteinander mit den Stöcken, die sie unter den Armen hielten. Andere warfen diese Stöcke wie verschiedene Waffen aufeinander und wieder andere zeigten ihre Kunstfertigkeit, auf denen sie auf den Stöcken balancierten. Während sie tanzten oder lachten, erfreuten sie alle an Schultern. Während nun die Jungs tanzten, hat Krishna und Balaram manchmal ihre Flöten zu den Lippen genommen und sie begleitet auf ihren Instrumenten. Wenn sie sehr zufrieden waren mit den Bewegungen der Tänzer, lobten sie die Jungen wieder und wieder und sagten, Sadhu, Sadhu. Mit der Zeit wurde das Tanzen ganz schön wild und alle Kuhhirtenjungen nahmen daran teil. Ihre Girlanden bewegten sich wild um ihre Hälse, ihre Turbane gerieten durcheinander und ihre Kleidung verrutschte. Die Jungs begannen zu schwitzen und ihr ganzer Körper wurde nass vom ekstatischen Tanzen. Dann kam Madhukanta. Madhukanta heißt der Honigkillige, der dessen Kehle wie Honig ist. Und Madhukanta ist dafür bekannt, dass er unglaublich viele Lieder weiß, die er meistens alle selber komponiert hat. Und er stellte einige Lieder aus seinem Kompositionsschatz vor, indem er die verschiedenen Jahreszeiten lobpreiste. Als er zu Ende war mit seiner Gesangsvorstellung, stellten sich Krishna und Balaram auf ihre Füße, klatschten in die Hände und sagten, lieber Freund, du singst einfach wunderbar. Es ist einfach nur wunderbar, wie du singst. Dann wurde jetzt Madhumangal inspiriert. Und jetzt all die verschiedenen Gefährten. Der entschlossen war, sein Lieblingslied zu hören. Es geht zum Lieblingslied von Madhumangal. Wir werden das jetzt gleich hören, das Lieblingslied. Aber damit das Lied gesungen werden konnte, musste noch eine bestimmte künstlerische Arrangierung gemacht werden. Madhumangal teilte die Jungen in zwei Gruppen ein. Die eine sollte den Teil des Chores übernehmen und die andere einen anderen. Madhumangal schaute die Gruppen an, ob sie fertig waren. Und er sah das wunderschöne Lächeln auf den Gesichtern der Kuhhirtenjungs. Und dann gab er das Zeichen, dass sie klatschten. Und mit wunderschöner Stimme, die selbst die Kuhkuchen beschämten, sangen sie wie feucht. Wäre schön, wenn wir das aufgeschrieben hätten, aber ich habe es total vergessen. Giri Pujejam. Ich kann es nicht so singen, das müsste jetzt einfach Spaß hier singen. Giri Pujejam, Vihita Gena. Ich will es auch nicht imitieren, das klingt einfach nicht. Das muss man von dem Spaß hier hören. Arati Chakra Padam, Avayam Jena. Wer verehrt den Govardhan-Hügel? Das sang die eine Gruppe. Wer verehrt den Govardhan-Hügel? Und die andere Gruppe sang dann zurück. Er, der furchtlos Indras Position herausgefordert hat. Die Gopas wurden ekstatisch und klatschten in ihre delikaten Hände. Ihre Ornamente schwangen im Rhythmus mit und sie sangen weiter. Wer verehrt den Govardhan-Hügel? Die andere Gruppe sang. Er, der Putana getötet hat. Dann lachten sie alle und sagten, ja. Die nächste Song war, wer verehrt den Govardhan-Hügel? Er, der den Trinavata-Dämon zermalmt hat. Dann fing wieder die andere Gruppe an. Wer verehrt den Govardhan-Hügel? Er, der die Zwillings-Arjuna-Bäume entwurzelt hat. Und dann geht es weiter, es geht also mehrere Seiten lang, immer über wer das. Und so. Als wir in Vrindavan waren mit Lokanath Maharaj, sind wir einmal Zeuge eines solchen ekstatischen Sprechgesangs geworden. Wir kamen dort nach Dauji, und da hörte man von einer Gruppe des Feldes, von einer Seite des Feldes, die zuhörten, die um ganz viel anfangen zu singen. Dauji Kabaya. Nee, Dauji Kabaya. Dauji Kabaya. Und plötzlich, wie aus dem Licht, kam ein ganz silbriger, dünner Klang, der aber immer ekstatischer wurde. Krishna Kabaya. Ging irgendwo hin, man sah ihn noch gar nicht so richtig. Dauji Kabaya, Krishna Kanaya, Dauji Kabaya, Krishna Kanaya. Das Lied heißt, wer ist der Bruder von Dauji?
Balaram.
Balaram. Ja, ne? Krishna ist der Bruder von Balaram. Es ging hin und her, steigerte sich gar nicht mehr auf, bis sie ausschließlich. So. Jetzt ist es ekstatisch. Also das war jetzt erst der Anfang. Dann kam Madhu Mangal, nachdem sie zu Ende gesungen haben, sein Lieblingssong war zu Ende, mit einem roten Granatapfel in der Hand zu Krishna und sagte, Krishna und Balaram, alle Jungs hier wollen euch singen und tanzen sehen. Bitte tanzt und singt. Bitte, tanzt doch und singt. Die Vögel in den Bäumen und die Kühe, die in der Nähe waren, stimmten ein in den Chorus. Und selbst die Blätter in den Bäumen schienen sich ruhelos zu bewegen und zu sagen, bitte, singt und tanzt, singt und tanzt. Die beiden Brüder schauten sich ihre Devotees an und warfen liebevolle Blicke auf sie. Dann richteten sie ihre Kleidung mit übertriebenen Bewegungen zurecht. Und dann gingen sie nach vorne wie Künstler, die auf eine Bühne gehen. Während die Jungs klatschten und weiterrufen. Die beiden Brüder verbeugten sich vor der Versammlung, die jetzt ungeheuer groß geworden ist. Rehe waren drin, Rabbits, Pfauen und alle möglichen Tiere auf dem Wald. Krishna und Balaram brachten zunächst einmal ihre Ehrbietung Bhumidevi dar, dann der Sonne, dann der Göttin Saraswati und schließlich brachten sie sich gegenseitig ihre Ehrbietung dar. Subhami, das hattest du auch immer gemacht, wie du getanzt hattest. Erst Ehrbietung an Bhumi, oder? Dann auch an Saraswati auch. Mhm. Nur Bhumi, ja. Krishna und Balaram brachten dann noch der Sonne und so weiter. Und dann lagen sie so in Ehrbietung vor ihrer Flut und gleich geht's los. Ihr werdet nicht glauben. Plötzlich hört der Wind aufzublasen. Atemgrüßung, alles so. Ujwala, der Master of Ceremonies, ging über den Boden von Vrindavan, nahm seinen Stock und zeichnete mit dem Stock eine Bühne ab. Dann sagte er den Musikern, ihr sitzt da in einer Linie, kommt nicht zu nahe an die Bühne, Flöten brauchen wir, Hörner, Trommeln und andere Instrumente. Und dann lud er Krishna und Balaram ein, nach vorne zu kommen und gab den Musikern ein Zeichen. Der Klang der Instrumente verschmolz mit dem Klang von den Fußschritten von Krishna und Balaram, als sie auf der Bühne anfingen zu tanzen. Sie bewegten ihre Augenbrauen hin und her, ihre Hände, ihre Körper und auch ihre Augen. Krishna und Balaram bewegten sich zuerst wie ein Körper, dann wie zwei die Süße des Wassers. Dann gab Krishna Balaram eine Einladung mit seinen Lotus Hand und seinen Füßen. Und dann fing die Musik an, einen Rhythmus zu machen. Tata, tate, drück, titi, drück, tati, drück, tatai, drück, tatai, drück, tatai, ta! Die Gopas waren außer sich vor Freude. Dann kam Balaram nach vorne und fing an, mit den goldenen Ornamenten zu klingen. Und seine Armreifen klangen auch. Und zwar so. Tatai, tatatai, tatat, tatai. Während die Bedankas ganz süß sangen. Tri, tri, do. Tri, tri, do. Do, do, do. So wird das geschrieben. Spricht man nach Kashavati, sagt er. Sri Krishna, der voll mit jugendlicher Energie war und der die ganze Bühne mit seinem Körperglanz in ein blaues Licht eintauchte, tanzte dann und sang Dam Dam Drik Drik Chan Chan Ninam Nam Nam Ninam Nam Ninam Nam Tutuk Tum Tum Guda 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 Dam Dam Dram Guru Dram Guru Dram Dek Dek Do Do Kiriti Dram Dri Dram Drimi Dram. Viel schöner natürlich, aber das waren die Worte. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das waren die Worte. Als die Jungen das lachten, fingen die lauthals auf zu schnauben. Und ermutigten Sri Krishna in seinem Tanzen. Genauso wie ein Künstler einen anderen Künstler ermutigt mit Lob. Während Balaram seinen Bruder Kanai umarmte, ohne ihm beim Tanzen dazwischen zu kommen. Weil weder Balaram noch Sri Krishna die Haarschneidezeremonie gemacht hatten, schwang ihr Haar, was aussah wie die Federn der Krähen, hin und her bei ihren Tanzen. Es wird beschrieben, dass Krishnas Haar zu dem Zeitpunkt ihm bis zu den Rücken ging. Und es erschien, weil sich ja das Haar so bewegte, als würde Krishna noch einmal auf den Schlangenköpfen der Kaliya-Nagerschlange tanzen. Dann tat Krishna einen sehr, sehr graziösen Tanz und sang ganz laut mit einer liebevollen und freudigen Stimme Ayati, 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 Ayati. Klingt ja jetzt musemanisch, so wahrscheinlich. Lieber Balaram, wie glückselig ist diese Erde, denn du hast sie mit deinen rosa-roten Lotusfüßen berührt. Ah, ah! Sri Balaram tanzte darauf, um Sri Hari ein Kompliment zu machen. Und plötzlich sahen alle, wie seine Hautausstrahlung, wie die eines Kristalls waren, die ganze Bühne in helles Licht eintauchte. Und er sang, Tatsai, Tatsai, Tatsai. Kanai, du bist es, der dieses Land gesegnet hat, indem du dich manifestiert hast, als Kälber und Jungen. Du bist erfreut mit den Müttern von Vraj. Dann, jetzt geht es richtig los, das war jetzt hier so der Vorspiel. Jetzt haben sie rhythmisch getanzt und mit ihren Ornamenten. Jetzt kommt Krishna richtig rein. Daraufhin nahm Sri Krishna seine göttliche Flöte zu seinen Lippen, während die Musiker neue Klänge und neue Ragas produzierten, spielte er ganz schnell mit seiner Venu, seiner Flöte, während seine Lotusfüße und sein Körper sich mit unvorstellbarer Expertise bewegten. Machtvolle Balaram berührte den Boden mit einer Hand und drehte sich auf der einen Hand ganz schnell im Himmel, während Krishna auf der Flöte spielte. Dann fiel er mit seinen Beinen auf den Boden und rotierte noch einmal herum. Ohne sein Flötenlied zu unterbrechen, begann Sri Krishna, wie nennt man das? Sieh mal, du könntest mir da helfen, das ist wie so ein Rad, das rollt. Radschlagen, oder? Ohne mit der Flöte aufhören zu spielen, begann Sri Krishna Herz zu schlagen wie ein Sankarshan. Sein Körper bewegte sich im Rhythmus der Musik herum und so weiter. Die Kuhhirtenjungen riefen ganz laut: Gut gemacht, gut gedacht. Das wird weiter beschrieben. Dass Krishna anfängt, so ekstatisch zu tanzen, dass Balaram ihn alleine lässt. Und Krishna dabei mit der Flöte spielt und ganz tief die Augen zumacht und ganz tief in sich reingeht. Alle Bewohner von Vrindavan, die ihn so sehen, werden plötzlich von einer unerklärlichen Ekstase ergriffen. Keiner weiß genau, was passiert. Aber was passiert ist, dass Krishna im Tanzen plötzlich ein Gopi und den Rasa-Tanz sehen. Und alles wird ekstatisch. Krishna tanzt mit zuen Augen und Balaram schließlich sieht, wie sein Bruder schwitzt und fängt ihn auf in einem liebevollen Umarmung und sagt: Kanai, du wirst müde. Und zu diesem Zeitpunkt dann erschien etwas Wunderbares. Krishna und Balaram hören auf zu tanzen. Sie stellen sich hin und lassen sich bewundern von ihren Freunden. Wie Künstler, die eine wunderbare Zeremonie gemacht haben und die jetzt sich bewundern werden. Balaram wischt mit großer Liebe den Schweiß von Krishnas Gesicht, denn sie haben beide ihr Bestes gegeben, um ihre Kuhherdenjungen, Hare Krishna, zu erfreuen und die Bewohner von Vrindavan zu erfreuen. Und Sri Krishna spricht dann seine Zuhörerschaft an: Meine lieben Freunde, o Waldbewohner und auch lieber Wald von Vrindavan, ihr habt jetzt unser Tanzen gesehen. Wir haben euren glückseligen Wunsch versucht zu erfüllen. Es ist unser einziger Wunsch, den wir haben, euch zufriedenzustellen. Aber nun sagt einmal ganz ehrlich, seid wirklich ehrlich, gibt es irgendjemanden in den drei Welten, der so gut singen und tanzen kann wie wir? Ja. Seid ihr jetzt selber die Richter? Kann irgendjemand uns besiegen? Sagt! Von euch allen, schaut euch um, gibt es einen Sänger, der ist hier? Kommt bitte dann nach vorne und singt und tanzt, sodass die alle hier, die so Kunstkenner sind, sich erfreuen können an eurer Kunst. Alle Kuhherdenjungen schauen sich an und rücken zusammen wie die Tiere im Wald und wie die Vögel auf den Zweigen. Und dann sagen sie: Nein, es gibt niemanden, der euch gleich kommt. Es gibt niemanden, der euch gleich kommt. Und alle fangen dann an zu lobpreisen, stellen sich auf und klatschen, und der Herr von Vaikuntha setzt eine Reihe und lachen in riesiger Ekstase. Arjuna, Krishnas Liebster, stellt sich auf, und während Tränen von seinen Lotusaugen hervorkommen, ruft er in einer Stimme, die so süß ist wie die Stimme eines Zauns: Krishna Balaram Ki!
Ja.
Krishna Balaram Ki!
Ja.
Daraufhin explodiert die gesamte Versammlung wie eine Monsunwolke und wird verrückt vor Ekstase aus Liebe zu Krishna und Balaram. Die Jungen fangen an, miteinander zu tanzen. Die Kühe rennen hier und dort, sie kreisen. Die Pfauen tanzen, die Vögel fliegen herum und die Tiere rollen sich im Staub vor Ekstase. Jeder rennt nach vorne, umarmt Krishna und Balaram. Und Narayan, der gerade Gebete auf Vaikuntha bekommt von den Vedas, stellt sich auf seine Füße und mit seinen langen Armen über seinen Kopf ruft ganz laut zu seinen erstaunten Devoten: Krishna Balaram Ki Jai! Die wissen nicht, was los ist, was Balaram gerade, also weil sie nicht die Sicht mehr bei Vrindavan haben. Dann kommt Madhumanda ganz lässig seinen Arm auf Sridham gelegt, nach vorne, eine Banane in der rechten Hand und sagt, ihr Tanai, lieber Krishna, nur aufgrund meiner intensiven Liebe für dich und weil ich so aus einer super hohen brahminischen Familie komme, muss ich dir etwas ganz ehrlich sagen. Ich bin dir weit überlegen, aber weil ich dich liebe, habe ich nicht deine Herausforderung angenommen, zu tanzen und zu singen. Eins musst du aber doch ganz deutlich wissen, aufgrund meiner spirituellen Kräfte konnten Balado und du ein bisschen mehr tun als das Quaken von Enten. Ich habe euch die Schatze gegeben. Ihr wart ein bisschen besser als quakende Enten. Daraufhin brach die gesamte Versammlung in ein hysterisches Gelächter aus. Während die Jungs kamen und Bato, also das ist Madhumanda, am Zieher und am Dosen zogen, während andere in seinen Bauch starrten aus Spaß, Sridham sprach dann, lieber Tanai, bitte höre auf meine Worte, die ganz und gar wahrhaftig sind. Ich möchte etwas über dein Tanzen und Singen sagen. Es stimmt schon, dass niemand von uns solche Fähigkeiten besitzt. Aber ich muss doch mit aller Demut eines hier sagen. Du solltest derjenigen das Verdienst geben, der es gehört. Es ist nicht angemessen für dich, deine Lehrer zu überschreiten und sie zu ignorieren. Als Sridham so ernst sprach, wurden alle Gopas ganz ruhig. Und auch die Hirsche und Rehe standen da, versuchten ganz ruhig, jedes einzelne Wort zu hören, was Sridham mir sagen will. Es ist mir sehr gut bekannt, fuhr Sridham fort, dass du regelmäßig Lektionen nimmst bei meiner älteren Schwester, beim Singen und Tanzen. Stimmt es nicht? Ist es nicht wahr, dass du ganz privat viele, viele Mondnächte unter der Führung von Sri Radhika und ihren Sakis studiert hast und Kunst gelernt hast, die nur ihm bekannt ist und uns nicht? Hast du irgendetwa Angst, dass irgendjemand entdecken kann, dass du, obwohl du der Sohn des zelebrierten Königs von Braj bist, wie ein ganz gewöhnlicher Mensch einen Guru annehmen musst in der Tanzkunst? Hast du Angst, dass jemand herausfindet, dass selbst du nicht unabhängig und selbstversorgend bist? Vielleicht. Ich denke deswegen, dass du nicht so viel Stolz und Gehabe vor uns zeigen solltest. Denke über die Richtigkeit deiner Worte nach. Und wenn du denkst, dass es richtig ist, dann mache ich dir den Vorschlag, dass du deine Hand nimmst und sie auf die Stirne legst, um auf diese Weise anzuzeigen, dass meine ältere Schwester und ihre Mädchen höher stehen als du in der Kunst des Tanzens zu singen. Die Kuh hat die Jungen fingen an, ein bisschen gaudiger zu werden. Sie lächelten und lachten Krishna aus. Aber Krishna akzeptierte ihre Worte der Kritik. So vertrefflich wie die großen Hymnen der Veda. Er ließ seinen Kopf auf seine breite Schulter, sein Haar war überall zerstreut, die vielen Blumen und auch Knospen fielen aus seinem Haar, seine Taumelfeder rutschte zur Seite und seine Stirn fing an mit Perlentropfen des Schweißes zu leuchten. Dann faltete Sri Krishna ganz demütig seine Lotus Hände. Ganz langsam hörte er sie zerstören, während jeder ganz leise ihn anschaute. Man sah, wie Tränen in seine Augen kamen und wie sich seine Brust im schnellen Atem hin und her bewegte, als er seinen Prema-Guru erinnerte. Und er sprach mit einer Stimme, voll großer Liebe und Demut war. Ja, was Sridham gesagt hat, ist die Wahrheit. Ich bringe meine Pranams seiner göttlichen Schwester Gandharika dar, die ganz allein mit ihren Freundinnen die Lehrerin der Halbgötter ist, der Kunst, der Lieder und des Tanzen. Als dann die Gopas das hörten, wurden sie ganz ekstatisch und schrien, Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Radhe. Das ist das Ende dieser Geschichte. War vielleicht ein bisschen lang. Ich bin sehr dankbar, dass ihr alle so lange zugehört habt. Ja. So geht es in Vrindavan zu. Das ist Radha Krishna. Diese Beschreibung, die vielleicht euch sehr wundern und erstaunt, sind gegeben worden von unseren Acharyas, die Einblick haben in die Herrlichkeiten Vrindavans und die das ersehen können auf ihre Art und Weise. Wir möchten jetzt zum Schluss unseres Vrindavan-Abends kommen. Mit einem Lied. Und wir brauchen das Licht wieder aus, bitte. Oder im Gegenteil ist es gerade von dem Land. Abiram, danke. Ende des Abends gekommen, aber nicht, sagen wir mal, am Ende meiner Präsentation, Ich möchte noch einen ganz kleinen Nachsatz sagen. Ich habe versucht, mein Bestes, bitte entschuldigt meine sichtbaren Mängel in der Präsentation, etwas Inspirierendes über den Darin zu sagen. Das ist ein unerschöpfliches Thema. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn wir uns als Devotees treffen können, um einfach direkt über Krishna, seinen heiligen Namen, seinen heiligen Namen zu hören. Ich persönlich denke, das ist ganz eine Lebenselixier. Und da komme ich zu meinem Nachsatz sozusagen. Es wird ganz wichtig sein, in der Zukunft unseres spirituellen Lebens, dass es uns gelingt, in unserem Leben sakrale Räume zu schaffen oder heilige Foren, die wir ab und an besuchen, um dort Inspiration aufzutanken und den Nektar des Krishna-Bewusstseins zu kosten. Mit diesen Vrindavan-Abenden, die ich in unseren verschiedenen Tempeln mache seit einiger Zeit, möchte ich die Devotees gerne inspirieren, dass sie selber für sich diese sakralen Räume in ihrem Leben finden und auch regelmäßig betreten. Ja. Es ist sehr wichtig, das zu machen, was Srila Prabhupada als die mentale Kultur des Krishna-Bewusstseins bezeichnet. Eine innere Spiritualität zu entwickeln, die uns begleitet, wie ein schützendes Fels, was um uns ist, dem wir Stärke schaffen können und das auch andere anziehen wird und ihnen hilft und ihnen Kraft gibt in ihrem spirituellen Leben. Jeder von uns kann solch ein Träger von solch einem inneren spirituellen Fels werden. Es wird jedoch nur dann gelingen, wenn wir in unserem bürgerlichen Leben einen wichtigen Schritt machen. Immer die Bhakti-Tradition bedeutet ja, dass man seine Sinne und auch seine Stimme in Krishnas Dienst stellt. Wir tun vieles auf der sinnlichen Ebene. Wir bewegen Dinge, wir essen köstliche Speise, wir kleiden uns in seidenen Gewänder, in anderen Gewändern, wir trinken Charanamrita, wir singen, Lob des Herrn, wir lobpreisen Krishna. Wir sind unglaublich aktiv auf dieser Ebene. Wenn der Devote jedoch nicht von, also das ist gut, der Yoga vor uns, das Krishna-Bewusstsein, das ist ein großer Vorteil an das Yoga-System, dass man die Sinne eben nicht aufhört zu benutzen, sondern dass man sie beschäftigt auf eine höhere Weise. Wenn man sie aufhören würde zu benutzen, würden wir große Schwierigkeiten kriegen. Wir würden wie Dämme werden, die zu viel Wasser plötzlich kriegen und dann aufbrechen auf unangenehme Weise. Trotzdem muss man sagen, dass es im Krishna-Bewusstsein zwei Ebenen gibt. Man sagt, Prasvetyasma dazu, das ist die äußere Beschäftigung der Sinne und der Stimme. Und dann aber Nivritya-Asma. Nivritya-Asma heißt, dass man in eine Kontemplation hineinkommt. In eine Mut, eine innere Haltung, ein inneres Zusammensein mit Krishna. Ein Devotee, der manchmal sagen die Devotees nach so vielen Jahren, oh, ich bin innerlich so unruhig und so unerfüllt. Ein Grund dafür kann sein, dass solch ein Devotee nicht sich darüber bewusst war, in ausreichendem Maße, dass von ihm erwartet wird, einen Schritt zu machen. Letztendlich bedeutet Krishna-Bewusstsein ein Bewusstsein, ein Zustand des Geistes, eine innere Haltung. Prabhupada hat es einmal auf seine so schöne und sehr klare und gut verständliche Art und Weise so ausgedrückt. Devotee means the mind. Damit meinte er einen Geist, der natürlich devotional ist, der an Krishna denkt. Mein haben wir ohne was, das haben auch die Non-Devotees, die sind auch vom außenkräftigen Mind. Aber wenn er sagt, Devotee bedeutet ein Mind, der Mind bedeutet ein Versenkung in Krishna. Ich finde diese Arten sehr schön, auch wenn sie vielleicht mühevoll sind für einige, die nicht diese Art von Katha gewöhnt sind, weil es so anders ist und vielleicht schwierig sich zu konzentrieren. Ihr habt ja nicht so gut wie ich, der so einen leichten Tag hat. Ihr habt einen sehr arbeitsreichen Tag und sich dann zu fixieren, immer schwierig sein. Aber ich finde es sehr gut, wenn wir das machen und diese sakralen Räume schaffen, die uns vielleicht ein bisschen inspirieren, selber nach einem inneren Krishna-Bewusstsein zu streben und zu suchen. Das ist der Reichtum eigentlich unserer Tradition, das Angebot von Sri Chaitanya Mahaprabhu und Srila Prabhupada, Krishna-Bewusstsein eben zu kommen. Krishna-Bhavanamrita, den Amrita, den Nektar, der Bhava. Bhava heißt eine Mut, eine Gemütsstimmung, die sich auf Krishna fixiert. Unsere Bewegung hat den Namen erhalten, Krishna Consciousness Society, von diesem Slogan, Krishna Bhavanamrita. Das ist die Bewegung von denjenigen, die Freude daran finden, in Bhava eine Gemütsstimmung zu bekommen, die an Krishna gerichtet ist. Das ist etwas, was ich gerne sagen wollte. Ich möchte jetzt noch eine etwas technische Bemerkung machen, die mich wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt macht, aber es ist mein Wunsch wirklich, euch zu helfen und zu inspirieren. Es ist gut, wenn wir an solchen Programmen kommen und uns in Indien Devotional Clothes anziehen, also Dhotis, Saris, Tilak und so weiter. Man könnte sagen, das ist aber nur eine Äußerlichkeit, Maharaj. Warum sind westliche Kleider in irgendeiner Weise besser, also schlechter als östliche Kleider? Es ist so, dass unsere westliche Kultur sich mehr zur Erscheinungsweise von Leidenschaft und Unwissenheit bewegt, während die Kultur, diese spirituelle Kultur, mehr anstrebt, die Erscheinungsweise der Tugend zu entwickeln. Das sieht man in der Mode und so weiter wieder. Außerdem ist es eine Kleidung, die Krishna sehr zufriedenstellt. Das ist eine hingebungsvolle Devotee-Kleidung ist. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Jeans und Fashion-Anzügen vor Krishna erscheinen sollten. Und Krishna ist nicht unzufrieden mit uns. Nein, nein, das ist nicht so. So nicht. Krishna ist auch zufrieden mit uns. Aber für, wenn wir so devotional Celebrations haben oder Abende, würde ich euch sehr empfehlen, darüber nachzudenken. Wenn ihr das auf irgendeinem Grunde nicht mögt, vielleicht Ansichten, dann seid ihr genauso gute Devotees und so weiter. Das ist nicht, wir sollten auch niemanden beurteilen. Aber ich möchte es wirklich sagen, weil es geht mir darum, euch zu inspirieren, sakrale Räume in eurem Leben zu schaffen. Und es hilft, weil wir vielleicht noch ein bisschen, weil wir auch über im Äußeren sind, wir uns äußerlich da so einbestimmen, das hilft uns einfach. Nicht, wenn jetzt, wenn wir unser Fischerbewusstsein demonstrieren, dann würden wir uns vielleicht in Gelehrte kommen und zu einem Urteil in den Abend kommen, würden wir sehen, die Devotees beliebt erscheint, dass sie den Unterschied merken im Devotional Clothing. Ich finde, wir sollten das auch tun, ohne dass Gelehrte kommen oder wir uns präsentieren und so weiter. Denkt bitte darüber nach, das soll nur soll keine Kritik sein, wirklich nicht. Ich hoffe, dass es nicht so rübergekommen ist. Wenn, dann entschuldigt mich, das will ich nicht damit sagen. Ich möchte nur die Inspiration geben, diesen Punkt zu betrachten und zu überlegen. Vielleicht zu sehen, wie fühle ich mich anders immer in die devotional Kleidung. Und wenn ja, ist es bestimmt gut, diese anzuziehen. Gut. Ihr merkt, die Swami ist jetzt unglaublich vorsichtig geworden in der modernen Zeit. Da sehen Sie noch ein Zeichen. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich darauf einstellt. Das ist noch alles so gut. Gut. Damit bin ich an Ende gekommen. Ich möchte euch nochmal danken, dass ihr da wart. Das ist für mich natürlich das sehr Schönes, über Vrindavan zu sprechen. Und sehr schön, wenn die Devotees eine Feste dann auch haben und zeigen. Ich habe es nicht so gut präsentieren können. Ich will aber in einem, wir machen das nächstes Mal noch. Ich würde auch sehr gerne, wenn ihr euch Gedanken macht, vielleicht kann man das besser machen. Und ihr könnt mir vielleicht euer Feedback auf den Zettel geben, auf Papier. Ich meine damit mehr auch so Hinweise, dass ich verbessern könnte. Ich möchte sehr gerne in Zukunft das Krishna-Bewusstsein, ich habe darüber auch heute mit zwei Devotees gesprochen, ich möchte sehr gerne so präsentieren, dass mir rüberkommt, dass eine Experience da ist, eine Erfahrung da ist. Und viele Menschen sind heutzutage doch sehr an Erfahrung interessiert, nicht so sehr an einer, ja, besonders auch unsere Devotees haben sehr viel Philosophie schon, die wollen das spüren, und so weiter. Und das könnt ihr, wenn ihr Ideen habt, sage ich Bescheid sagen. Ich plane auch in der Zukunft, hier in Berlin, hier am besten in den Runden, ein Seminar zu geben, Reise in die spirituelle Welt, wo ich vor Kummerans Reise vorstelle, ist auch total die Jahre, Nächte. Also das ist wirklich ein transformatives Seminar. Und das sogar von da raus mit ein paar so Knips und Tricks. Das ist so, nicht so irgendetwas, was ich meine. Gut. Damit wollen wir, also schreibt mir das bitte auf. Bitte verstehen, ich bin im Augenblick so überlastet mit verschiedenen Dingen. Wenn ich etwas antworten soll, müsste es sein, nach Lectures zum Beispiel oder in diesem Forum bin, noch im Treffen und so weiter. Aber ich wäre sehr froh, wenn ihr mir den Zettel einfach so gibt. Und, ja. Gut, damit möchte ich diesen Abend abschließen. Ihr könnt aber sicherlich noch gerne hierbleiben. Ja. Shila Prabhupada ki jai, Shri Vrindavan Das.